Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livepointkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
An der Oberfläche des Ozeans, da findet so eigentlich das allermeiste Leben statt. Aber ein Ozean, der geht Kilometer tief an manchen Stellen. Ich glaube, 11 Kilometer ist die tiefste Stelle. Das heißt, man kann da unendlich tief eintauchen. Und bei der Bibel, da ist es auch so. Ja? Da gibt es eine Oberfläche und da ist das meiste Leben ist dort unterwegs. Ja? Die wichtigsten Dinge in der Bibel, die sind eigentlich nicht kompliziert oder die sind nicht schwierig zu verstehen. Ja? Aber sie sind trotzdem die wichtigsten. Und natürlich hat die Bibel unglaubliche Tiefen, wo man ganz tief runtergehen kann. Da kann man auch ganz, wie im Ozean, ganz super, super exotische Tiere finden. Ja? Und es lohnt sich natürlich auch, aber die allerwichtigsten Themen, die sind eigentlich gar nicht so schwer zu finden oder zu erkennen. Deshalb, erzähle ich euch heute wahrscheinlich nichts Neues, aber ich hoffe einfach, dass ihr, wenn ihr es schon mal gehört habt, es beherzigt habt und in Liebe darauf reagiert, dass ihr es schon mal gehört habt und alternativ, dass es euch einfach vielleicht, genau wie mir in der Vorbereitung, wieder neu anspricht und neu begeistert. Und dafür möchte ich jetzt noch beten. Ja, Vater, ich danke dir, dass dein Wort nicht schwierig ist. Ich danke dir, dass Liebe, die du uns beschreibst, nicht schwierig ist. Ich danke dir, dass du uns ermutigen möchtest, dass du uns nicht runterziehen möchtest. Und ich möchte dich einfach so bitten, dass du heute Morgen zu uns sprichst durch dein Wort und dass du uns einfach veränderst, heute Morgen neu. Amen. Ja, Liebe. Woran denkt ihr, wenn ihr das Wort Liebe hört? Was ist eure erste Assoziation? Bei mir am Liebesfilme. Okay. Was gibt es noch für Assoziationen mit Liebe?
Selbstlos.
Selbstlos, ja, sehr schön, okay, toll. Bedingungslos, okay. Noch jemand anders vielleicht? Inge, du grinst doch so. An was denkst du denn als erstes beim Thema Liebe?
Also nur wenn du möchtest.
Ah, okay, Prinz, oh ja, das ist eine erlaubte Assoziation, also keine Sorge, gibt nichts Falsches. Noch irgendeine Assoziation, die ihr teilen möchtet? Ein Herz, ja, auf jeden Fall, sicherlich. Könnten wir mal die Predigt auflegen schon mal, die Folien? Sehr schön, perfekt. Vielen herzlichen Dank übrigens für diesen coolen Monitor, den die Technik da angebracht hat. Der ist übrigens sehr hilfreich, vielen Dank dafür. Ja, genau. Also ihr könnt euch vorstellen, ja, nochmal kontrollieren, ob es auch das gleiche ist, was vorne und hinten ist. Und dann auch gleich probieren, ob hier unser cooler Dings funktioniert. Ja, Liebe. Hat natürlich jeder seine Assoziationen mit. Ja. Ich habe euch mal hier mitgebracht, ein Bild, ja, was ich, das drückt ja so die Liebe so richtig aus. Ja. So ein Schwan, so ein graziöses Tier. Ja. Und gerade steht ein bisschen sinnbildlich für die Liebe. Und natürlich, ich muss ehrlicherweise zugeben, meine erste Assoziation waren auch Liebesschnulzen, ja? die ich ja eigentlich ganz gerne habe, weil die sind irgendwo vorhersehbar. Ja? Da weiß man meistens schon nach der ersten Szene ungefähr, wie es ausgeht, normalerweise. Von daher muss man da nicht viel mitdenken, kann man sich einfach irgendwo berieseln lassen. Ja? Und mich würde interessieren, ob ihr vielleicht auch den einen oder anderen Liebesfilm kennt. Deshalb habe ich jetzt ein kleines Rätsel mitgebracht. Ich werde jetzt pantomimisch einen Film darstellen, ja, einen recht bekannten Film. Ja. Und ich bin mal gespannt, von wegen, ob ihr drauf kommt. Oder sagen wir mal so, wie schnell ihr drauf kommt. Nicht wundern, ich spiele dabei die weibliche Person. Ja.
Sehr schön.
Okay, hat besser geklappt, als ich gedacht habe. Ja, genau, Titanic. Wahrscheinlich der bekannteste, naja, wer weiß, gibt vielleicht auch noch andere, aber einer der bekanntesten Filme über die Liebe, ja, wo hier dieses junge Pärchen gegen alle Widerstände zusammenfindet. Ja, er dritte Klasse, sie erste Klasse. Und die Liebe siegt über quasi all diese wunderschönen oder all diese Widerstände. Und vielleicht gefällt uns deshalb solche Filme ja auch gut, so dieses schöne, dieses Happy End, ja, dieses alles geht gut aus, jetzt Titanic geht es gar nicht so gut aus, das stimmt, ja, aber trotzdem irgendwo erfüllen. Aber ihr gebt mir wahrscheinlich recht, im echten Leben, da gibt es so eine gewisse Diskrepanz zwischen Realität und das, was uns Hollywood irgendwo vorgaukelt, sage ich jetzt mal. Ja. So musste zum Beispiel Leonardo, alias Jack, niemals die Erfahrung machen, was passiert, wenn er vergisst oder falsch die Spülmaschine einräumt. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Ja. In der Realität, ja, hört es ja eben nicht auf mit diesem abschließenden Kuss, ja, sondern so, da geht es erst richtig los. Ja. Und auf einmal hättest du nicht gedacht, aber du hast vergessen, die Waschmaschine auszuräumen und dann ist alles gar nicht mehr so happy, clappy. Ja. Und da gibt es natürlich noch unendlich viele andere Beispiele. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kann jeder hier im Raum so seine eigenen Erfahrungen damit erzählen. Also das heißt, es gibt eine gewisse Diskrepanz irgendwo zwischen der Liebe, wie sie im Film dargestellt wird, und der Liebe in der Realität. Ja, und wenn wir uns jetzt mal nochmal unsere Frucht anschauen, ja, es geht ja um die Frucht des Geistes, ja, ich lese euch einfach mal nochmal vor. Muss man sich erst dran gewöhnen. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Ja, in den Liebesfilmen, da geht es ja um die Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau. Ja. Und da können wir irgendwo wahrscheinlich noch so ein bisschen mitgehen. Ja. Da ist Liebe irgendwo möglich, sage ich jetzt mal, auch Langzeit, auch wenn man die Spülmaschine falsch einräumt. Aber es gibt ja auch noch andere Beziehungen, auf die sich, sage ich jetzt mal, unser Bibeltext bezieht. Ja. Da gibt es zum Beispiel natürlich Ehepartner, da gibt es Familie, da gibt es Freunde, da gibt es Bekannte, gibt es Kollegen, dann gibt es Nachbarn, dann gibt es entfernte Bekannte und irgendwann vielleicht auch Menschen, die ich herausfordernd finde, und dann noch Schwiegermütter. Natürlich ist die Reihenfolge an der Stelle nicht relevant, also es ist einfach nur eine Aufzählung. Es gibt ganz viele verschiedene Menschen, mit denen wir irgendwo in Beziehung stehen. Und um all diese Menschen geht es quasi in diesem Vers. Also nicht nur zu meinem Ehepartner oder zu meinen allerbesten, mir am nächsten stehenden Menschen, sondern irgendwo alle Menschen. Und die Bibel geht natürlich da sogar noch einen Schritt weiter. Ja? Da heißt es dann sogar, man hat euch gelehrt, dass geboten wurde, liebe deinen Nächsten und... Okay, sorry, da ist abgeschnitten. Liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Betet für die, die euch verfolgen. Ja, krass, da wird es natürlich dann schon wirklich herausfordernd mit dieser Liebe. Ja. Da stellt man sich so ein bisschen die Frage vielleicht auch, ja, puh, wie soll denn das funktionieren? Ja? Wie soll es möglich sein, meine Feinde sogar zu lieben? Also nicht nur die Menschen, die mir nahestehen, die ich lieben möchte, ja, die mir Gutes tun, sondern auch die Menschen, die mir vielleicht nichts Gutes tun. Ja? Vielleicht nicht unbedingt meine Feinde sind, aber die zumindest mal herausfordernd sind. Wie soll ich die lieben? Und ich habe lange gedacht, ja, die Bibel verlangt an dieser Stelle irgendwo Übermenschliches. Also wenn ich da diese Verse lese und wenn ich sie wirklich ernst nehme, ist ja nicht nur der einzige Vers, der da herausfordernd ist in dem Kontext, gibt es ja ganz viele Verse. Zum Beispiel wusstet ihr, dass ihr nur dann in den Gottesdienst kommen sollt, wenn ihr euch vorher mit eurem Bruder versöhnt habt oder mit jemand anders aus der Gemeinde. Das heißt also, wenn es einen anderen Konflikt gibt, dann versöhn dich, bevor du zu Gott kommst. Ja, wow, herausfordernd. Ja? Oder gibt noch ganz, ganz viele andere Verse, wo es darum geht, andere Menschen zu lieben, wo ich nichts zurückbekomme da dafür. Ja? Und da muss ich sagen, wenn ich die wirklich ernst nehme, wenn ich nur denke, naja, okay, das wäre ein schönes Utopia-Ziel oder sowas, sondern das ist wirklich ein Ziel, was ich irgendwo anstrebe, das ist herausfordernd, ja? Das ist fast schon übermenschlich irgendwo und fast schon ein bisschen irgendwie überfordernd. Und mir kam da so ein bisschen das Bild, ja, so fühle ich mich manchmal, wenn ich die Bibel lese, wenn ich diese Verse lese, ja, wie so ein Gewichtheber, ja, der sich richtig, richtig ins Zeug legen muss. Ja, der ein Gewicht aufgebürdet bekommen hat, ja, über seinen Schultern, was ich fast nicht tragen kann. Ja, was mich irgendwo, der Mann sieht so aus, wie wenn die nächste Scheibe, die noch links und rechts aufgelegt wird, ja, dann geht irgendwo die Luft aus. Und ich habe mir da oft Gedanken darüber gemacht, ja, woher kommt es denn so, dass ich das irgendwo mehr als Last sehe, als was anderes. Ja? Ich sehe diese Verse als Last, weil ich sie wirklich ernst nehme und gleichzeitig merke, dass sie mich irgendwo überfordern. Und mir ist irgendwann bewusst geworden, ja, dass ich total nach dem Leistungsprinzip lebe. Ich bin geliebt, wenn ich auch wertvoll bin. Ich bin angenommen, wenn ich auch etwas zurückgeben kann. Ich bin geliebt, wenn ich auch liebenswert bin. Und wenn ich dann hier eben lese, ja, von dieser Aufgabe, in Anführungszeichen, der Frucht des Heiligen Geistes, Liebe allen Menschen gegenüber, dann fühle ich mich ungefähr so irgendwo, irgendwann. Ja. Wenn ich das als Aufgabe sehe, wenn ich es als Pflicht sehe, die ich erfüllen muss, an alle Menschen irgendwo zu lieben, auch meine Feinde zu lieben, dann führt es irgendwann zwangsläufig dazu, dass ich mich ungefähr so fühle wie diese Frau, ja, irgendwo zusammengebrochen. Ja. Und dann ist auf einmal die Beziehung zu Gott auch nimmer irgendwo erfüllend und schön, also zumindest habe ich das so erlebt, sondern sie ist eine Aufgabe. Ich werde geradezu zum Sklave dieser Herausforderung. Ja. Es überfordert mich. Ja. Mir geht die Luft aus. Ja. Und dann ist es auch irgendwo nicht mehr schön, mit Gott unterwegs zu sein, sondern ich sehe die ganze Zeit, wenn ich rumschaue, nur noch irgendwie Aufgaben rumlaufen. Ja. Alles Menschen, die ich irgendwo von Jesus erzählen soll, alles Menschen, die ich irgendwo lieben soll, oh, ich kann nicht mehr, ja. Will ich irgendwie nicht mehr. Ja. Und ich habe irgendwann, ist mir das so richtig klar geworden. Ja. Ich glaube, es war bei irgendeiner Predigt vom Hans-Peter Reuer mal, ja, dass es in erster Linie gar nicht darum geht, wenn wir in der Bibel von Liebe lesen, dann ist der erste Schritt nicht Liebe Gott und deinen Mitmenschen, sondern der erste Schritt, und der kann unendlich befreiend sein, ist, dass Gott mich zuerst geliebt hat. Und ich glaube, das ist unendlich wichtig, dass wir das verstehen. Nicht nur theologisch, nicht nur intellektuell verstehen, dass wir erstmal verstehen müssen, dass Gott uns liebt. Und zwar, wie gesagt, nicht nur intellektuell, sondern dass sich unser Herz damit erfüllt, dass wir verstehen, Gott hat uns geliebt. Er hat uns zuerst geliebt. Das heißt, ich muss nicht erst mal etwas leisten, damit ich geliebt werde, sondern Gott hat mich zuerst geliebt. Und ich glaube tatsächlich, dass das ein totaler Schlüssel ist. Ja? Nur wenn ich verstehe, wie sehr ich von Gott geliebt bin. Nur wenn sich mein Herz damit erfüllt ist, erst dann machen die anderen Themen, wie Gottes Liebe irgendwo weiterzugeben, Sinn. Weil sonst bin ich am Schluss genauso erschöpft wie diese Frau. Und ich habe euch den wahrscheinlich, den wichtigsten Vers vielleicht da dazu mitgebracht, oder zumindest für mich, ja, weil das so alles drinsteckt an Gottes Liebe. Ich weiß, ihr kennt diesen Vers total gut schon, ja, aber ich möchte ihn trotzdem nochmal mit euch lesen. Da heißt es: Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu erretten. Und als ich das in der Vorbereitung wieder gelesen habe, da hat mich das so unglaublich angesprochen. Jesus Tod, ja, das, was wir an Ostern gefeiert haben, ja, dass das kein Unfall war, dass es kein Justizversagen war, dass es kein Pech war, dass es keine Dummheit war. Nein, es war geplant und gewollt von Gott und von Jesus. Natürlich nicht, weil Jesus es toll findet, irgendwo gefoltert zu werden. Ja? Nicht, weil er es toll findet, gedemütigt zu werden. Und was am allerschlimmsten an dieser Prozedur war, er war in dem letzten Moment getrennt von Gott. Er hat genau diese Trennung erlebt, die wir eigentlich verdient haben. Ja? Und all das hat er nicht gemacht, weil er das schön fand. Ganz im Gegenteil. Jesus hat diesen Weg, hat gelitten auf diesem Weg. Aber er hat es eben trotzdem gemacht. Ja? Und er hat es gemacht, weil du und weil ich ihm so wichtig bin, dass er sagt, es lohnt sich, das auf sich zu nehmen. Es lohnt sich, diese Schmerzen auf sich zu nehmen. Und weil wir das so oft schon gehört haben, ist es manchmal schwer, das tatsächlich sich darüber freuen zu können. Und ich habe euch eine Geschichte mitgebracht. Ja? Ich habe es ja schon angekündigt. Ja, von einer, ich glaube, es war eine sächsische Königin, kann aber auch eine thüringerische Königin im Mittelalter gewesen sein. Ich habe nochmal versucht, die Details nochmal nachzurecherchieren, habe es aber nicht mehr gefunden. Es ist aber auch egal, selbst wenn die Geschichte so nicht stimmt oder so nicht passiert ist, als ich sie zum ersten Mal gehört habe, hat sie mich unglaublich bewegt, weil sie sehr viel aussagt oder uns sehr viel aussagen kann darüber, wie Gott uns eigentlich liebt. Es war eine Königin, irgendwann im Mittelalter und herausfordernde Zeit natürlich, ja, sie war schwanger. Und sie hat ein Kind geboren. Sehr viele Frauen sind ja direkt nach der Geburt damals auch gestorben, ja, im Kindbettfieber. Das heißt, sie war sehr geschwächt. Und das Kind kam auf die Welt und es ist relativ schnell krank geworden. Und zwar todkrank. So krank, dass selbst der Tobias sie nicht hätte heilen können. So krank, dass selbst den Menschen damals klar gewesen ist, okay, dieses Kind wird sterben. Ja? Nichts Ungewöhnliches zur damaligen Zeit, sind sehr, sehr viele Kinder gestorben und sehr viele Kinder von Müttern auch geboren worden, ja? Weil es gab hier eine Frau in der Umgebung, die hat tatsächlich 16 Kinder geboren und alle sind im Kindbett gestorben. Ja? Wow, krass. Also das heißt, es war klar, dieses Kind wird sterben. Und deshalb haben, weil es die Königin ist, die Dienerinnen oder die nennen wir es mal Dienerinnen, haben sofort das Kind weggenommen, ja? Weil sie gemerkt haben, dieses Kind ist krank und es ist ansteckend krank. Ja? Haben dieses Kind, diesen Säugling ihr weggenommen und haben es irgendwo anders in ein anderes Zimmer gebracht. Ja? Und die Mutter, geschwächt, hört aber nachts das Kind schreien. Hört das Kind schreien in seiner Verzweiflung, weil es sich natürlich nach der Mutter sehnt, weil es Hunger hat, weil es verzweifelt ist. Und die Mutter hört es und sie hält es irgendwann nicht mehr aus. Und sie holt das Kind, stillt es, tröstet es und beide sterben. Total tragisch irgendwo. Ja. Aber mich hat diese Geschichte, weil sie tatsächlich auch wahr ist, ja, so unglaublich angesprochen, weil sie genau das ausdrückt, was Gott getan hat. Vielleicht denkt der eine oder andere, oh, ist ja total umsonst, warum hat sie das gemacht? Aber für die Mutter, sie konnte das nicht. Sie konnte nicht anders, als sich selber zu opfern, weil sie dem Leid ihres Kindes nicht zuhören konnte. Sie konnte diese Schreie nicht unbeantwortet lassen. Und genauso ging es Gott. Ich kann mir richtig vorstellen, wie im Himmel, als die Entscheidung fiel, dass Jesus, ich weiß, es ist ein bisschen blödes Bild, aber ich könnte mir vorstellen, dass es so gewesen sein könnte. Jesus entscheidet sich, ich gehe da runter, ich rette die Menschen. Ja, sie sind mir so wichtig. Und die Engel kommen angestürmt und sagen, bist du verrückt? Ja, wollen ihn zurückhalten, sagen, halt, nein. Die Menschen, weißt du nicht, was die Menschen getan haben? Weißt du nicht, wie grausam und böse sie sind? Warum willst du dich, der König der Welt, der König des Universums, warum möchtest du dich für diese Menschen, ja, in unseren Augen nur Würmer, ja, irgendwo opfern. Aber Jesus hat sich nicht zurückhalten lassen. Warum? Weil genau wie diese Königin, er konnte es nicht ertragen, dass wir getrennt von ihm sind. Er konnte nicht ertragen, unsere Schreie, unsere Seele quasi zuzuhören und nicht darauf zu reagieren. Nun glücklicherweise ist es natürlich so, dass Jesus nicht nur gestorben ist, sondern dass er auch auferstanden ist. Also nicht bei der Bekönigin, wo man sagen könnte, es ist unendlich tragisch. Bei Jesus hat es sich ausgezahlt. Aber es ist so, ja, so bedeutsam einfach, dass wir genau das verstehen, wie groß diese Liebe Gottes zu mir ist. Und zwar nicht, weil ich irgendetwas dafür getan habe. Oder er liebt mich nicht erst dann, wenn ich die Frucht des Geistes erfüllt habe oder sowas. Nein, er hat sich für mich geopfert, als ich noch sein Feind war. Und Paulus, dem war das auch bewusst. Er hat das so richtig auf dem Herzen gehabt, dass wir Christen als allererstes Mal, und wenn du nur das heute mitnimmst, verstehst, wie groß Gottes Liebe zu dir ist. Und den Vers hat Miriam schon vorgelesen, aber er drückt genau das auch nochmal aus. Den überspringe ich jetzt einfach, weil Miriam schon das Wichtigste dazu gesagt hat, ja, wo Jesus sich einfach auch nochmal genauso als Mutter beschreibt, ja, mit der Liebe zu ihrem Kind. Ja. Aber ich springe deshalb jetzt direkt zum Epheser, wo Paulus Folgendes schreibt: Und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Gläubigen ihr ganzes Ausmaß erfassen, die Breite, Länge, Höhe und Tiefe. Und ihr könnt auch die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat. Eine Liebe, die größer ist als alles, was ihr je begreifen werdet. Dadurch wird euch der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen. Und wenn es das Einzige ist, nimm, zu mir selbst natürlich auch gesprochen, ich nehme dieses Gebet mit, weil es so ein wichtiger Schlüssel dafür ist, zu wissen, ich bin geliebt von Gott. Ich bin mehr als nur geliebt, sondern Jesus hat alles für mich gegeben, weil ich ihm wichtiger war. Ja, und das Zweitwichtigste, was ich uns heute mitgeben möchte, ist, uns klarzumachen, dass das, was in dieser Aufzählung, die Frucht des Geistes, was da genannt wird, in dem Fall unter anderem die Liebe, dass es keine Leistung ist. Hängt eng mit dem ersten Punkt zusammen, aber wenn wir die Bibel, wenn wir diese Früchte des Geistes so als Appell lesen, ja, so wie ich das oft mache, ja, du musst die Frucht des Geistes erzwingen. Du musst andere Menschen lieben. Dann glaube ich, dass es falsch ist. Ja. Werde dir gleich erklären, warum. Ja. Der Charlie ist da letzte Woche schon relativ intensiv auf das Thema eingegeben, aber ich glaube, weil es mir selber auch so wichtig ist, ja? Weil es eben ganz leicht passiert, dass wir eben jetzt zwar das Gesetz, also irgendwo Altes Testament und all diese Gebote, die wir dort lesen, zwar nicht mehr als Bedingung sehen, um in den Himmel zu kommen, aber wir neigen dazu, jetzt das, was wir im Neuen Testament lesen, ja, wenn der Apostel hier von der Frucht des Geistes spricht, dann neigen wir dazu, das zum neuen Gesetz zu machen, was sogar noch anspruchsvoller ist als das Gesetz im Alten Testament. Das bedeutet, wir fangen an zu denken, naja, damit ich in den Himmel komme, damit Jesus mich liebt, muss ich jetzt Liebe, Sanftmut, Freundlichkeit, Geduld, muss ich das in Perfektion hinbekommen. So quasi als Bedingung, um von Gott angenommen zu werden, muss ich jetzt eben dieses neue Gesetz erfüllen. Ja? Wie so eine Art Appell. Und ich bin mir sicher, dass das nicht der richtige Weg ist. Und deshalb, und weil ich glaube, dass die Bibel immer mit der Bibel irgendwo auch ausgelegt werden muss, habe ich euch ein Gleichnis mitgebracht, ein Gleichnis, das Jesus erzählt, und wo es auch um Frucht geht. Und zwar eigentlich letztendlich im gleichen Kontext Frucht. Ja? Also Jesus meint natürlich nicht in diesem Gleichnis die physische Frucht eines Weinberges, sondern er meint, dass wir Frucht bringen. Das heißt, es geht letztendlich um dasselbe. Und da schreibt Johannes, und Jesus sagt es: Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ich habe mal so ein Bild mitgebracht. Es ist ja schön, dass Jesus endlich mal ein Bild hier bringt, nicht nur mit Hirten. Ja, ich meine, wer von uns ist schon Hirte? Ja, sondern hier bringt er mal ein Gleichnis, was wir wirklich verstehen können hier bei uns in der Weingärtnergegend. Ja. Er bringt ein Bild aus der Landwirtschaft mit und was sagt er? So ein Weinstock, ja, sieht man jetzt gar nicht so gut, der Weinstock, ne, das ist das hier hinten dran. Ja. Hier, das ist die Rebe. Das hier ist diese Frucht. Und wenn wir dann eben diese Frucht sehen, hier, und wir sind diese Rebe, und ganz am Anfang, hab's bei mir an meinem Weinstock gesehen oder an meiner Weinrebe, ja, da sind ganz, ganz, ganz winzig kleinste Früchtchen dran. Ja? Und ich kann mir vorstellen, ja, diese Rebe im Frühling, da neigt die dazu zu denken, Herrje, wie soll ich diese mini, 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 mini kleinen Früchtchen jetzt zu was wirklich Gutem machen. Und wenn die Rebe jetzt anfängt, so wie ich, das als Appell zu sehen, nämlich als Bedingung, wichtig zu sein, ja, dass sie sich auf die Frucht konzentriert, dass sie anfängt, so diese Frucht irgendwo herauszudrücken, ja, irgendwie sich anzustrengen, diese Frucht zu erzeugen, dann passiert da überhaupt gar nichts. Das heißt, wenn wir anfangen und wir lesen hier von der Frucht des Heiligen Geistes und wir meinen, wir müssen das jetzt erzwingen, wir müssen das jetzt aus uns herausdrücken, ja? Wir müssen wie dieser Gewichtheber alles geben, um das zu erfüllen, dann wird am Ende gar nichts rauskommen. Oder noch schlimmer, wie es der Charlie erzählt hat, fand ich ein gutes Bild, ja? Da kommt eine Frucht raus, die innen drin verschimmelt ist, ja? Weil wir es nur hinbekommen, so zu tun, als wären wir liebevoll. Ja? Wenn wir es eben selber versuchen zu tun. Und deshalb ist das große Geheimnis dahinter, hinter diesem Gleichnis, das, was muss die Rebe machen, um Frucht zu bringen? Versuchen, diese Frucht rauszudrücken? Nein, sie muss sich nur verbunden wissen mit dem Weinstock. Die Frucht kommt nicht aus der Rebe, sondern sie kommt aus dem Weinstock. Das bedeutet, und Jesus sagt es ja auch ganz klar, ohne mich, wenn ihr nicht in mir bleibt, wenn nicht ich in euch regiere und lebe, wenn ihr nicht euch fokussiert auf mich, wenn ihr euch auf die Frucht fokussiert, dann kommt da nur Müll raus. Wenn ihr euch aber auf mich fokussiert, dann kommt gute Frucht heraus. Das heißt, es ist viel einfacher, als wir immer denken. Es geht nicht darum, hier abzuliefern, zu performen, Frucht zu bringen, sondern es geht darum, dich auf den zu fokussieren, der die Frucht bringen kann. Es geht darum, Gott zu bitten, in deinem Leben die Frucht zu bringen. Es geht darum, an ihm dran zu bleiben und dich auf ihn zu fokussieren, mit ihm zu leben. Und umso intensiver du mit ihm lebst, umso enger du an ihm dran bleibst, desto intensivere Frucht kommt am Ende auch raus. Ja, und was kann dann am Ende rauskommen? Ja, im ganzen letzten Teil oder im letzten kurzen Abschnitt möchte ich ganz kurz noch darauf eingehen, ja, wie sieht denn diese Frucht vielleicht auch ganz konkret aus? Okay, sorry, da habe ich eins zu viel geklickt. Können wir nochmal eine Folie zurückgeben? Nochmal zu der Frucht, bitte. Ja, genau, lass mal da mal stehen. Wie kann denn diese Frucht jetzt konkret aussehen? Ja? Ich möchte euch ein Beispiel mitbringen, ja, was mich unglaublich fasziniert hat. Ja? Nicht von mir leider, aber Familie in Indien, habe ich gelesen in einem Buch. Familie in Indien wird verfolgt von ihren Nachbarn, weil sie an Jesus glauben. Werden angefeindet, werden bedroht werden, was auch immer, was alles. Irgendwann kommen die Nachbarn, das ist ein Dorf, wo man offensichtlich jetzt nicht vom Lebensstandard vergleichen kann mit hier, kommt die Nachbarn einfach ins Haus rein und nehmen sich den Feuertopf mit. Jetzt ist der Feuertopf bei Ihnen ungefähr das Wichtigste, was Sie eben haben an Haushaltsutensilien, ja, weil Sie da drin eben Ihr Essen kochen können. Und es gibt genau einen Feuertopf. Ja. Die Nachbarn kommen rein, klauen diesen Feuertopf, ja, und gehen dann einfach wieder. Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, oh, puh, gut, Jesus hat gesagt, ich fokussiere mich auf Jesus, ich liebe einfach meine Nachbarn. Ich hole mir nicht zurück. Aber die Familie geht einen Schritt weiter. Die Nachbarn haben aus Versehen den alten Feuertopf geklaut. Es gibt aber noch einen neuen. Was machen die? Die nehmen den neuen Feuertopf und bringen ihn den Nachbarn. Wahnsinn, oder? Das ist passiert, wenn Gottes Liebe, das ist nicht menschlich, das macht kein Mensch. Das ist geradezu abstrus, würde ich das mal nennen. Ja? Das ist nicht mehr menschlich. Aber das passiert, wenn Gottes Geist, wenn wir uns auf den Weinstock fokussieren, wenn wir seine Liebe verstehen und auf einmal Gottes Geist seine Liebe in uns anfängt zu wirken. Anderes Beispiel, kennt ihr vielleicht Corrie ten Boom? War im KZ im Zweiten Weltkrieg, ihre Schwester stirbt dort, ihr Vater stirbt dort. Nach dem Krieg trifft sie einen der Wärter bei einem ihrer Vorträge, wahrscheinlich über Liebe, wie grotesk. Ja. Und dieser Mann ist angesprochen, sie erkennt ihn natürlich, er kommt vor und bittet um Vergebung. Und sie gibt ihm die Hand am Schluss. Kein einfacher Schritt in dem Moment, ja. Für sie auch nicht, aber sie vergibt. Auch das ist ein Beispiel, krass. Das ist aus meiner Perspektive übermenschlich. Ich könnte es nicht, aber das Schöne ist, ich muss es auch gar nicht, weil Gott tut es in mir. Ja, wie kann das noch ausschauen? Wir müssen ja nicht unbedingt gleich in der Champions League anfangen. Liebe in der Gemeinde. Oh, ganz wichtiges Thema, ja? Ganz schwieriges Thema. Vielleicht komme ich dann nicht mehr in die Gemeinde und denke, was bekomme ich heute dort? Vielleicht komme ich dann in die Gemeinde nicht mehr, was bringt mir das, mit der Frage, was bringt mir das heute dahin zu gehen, sondern ich komme vielleicht mit der Frage, was kann ich dort geben? Was kann ich dort geben? Vielleicht komme ich dann, und damit meine ich übrigens keinen Dienst übernehmen. Ja? Also nicht herkommen und sagen, ja, ich muss jetzt irgendwie, weil ich das will, irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen Dienst übernehmen oder sowas. Nein, sondern mit dem Gedanken herkommen, wem kann ich heute etwas Gutes tun in der Gemeinde? Nicht ihm das Auto putzen, sondern ihm zuhören vielleicht. Wem kann ich heute ein guter Gesprächspartner sein? Und dann gehe ich vielleicht auch nicht mehr raus und denke, oh Mensch, die Predigt war das öde. Alles schon mal gehört, hat mir gar nichts gebracht. Die Lieder haben mir auch nicht gefallen, waren auch zu viel Englische dabei oder was auch immer was. Ja. Das Essen hat mir auch nicht geschmeckt. Ja. Oder ich habe mich geärgert, weil die Toilette dreckig war. Oder ich habe mich geärgert, weil mich da irgendjemand vollgelabert hat. Das hat mich gar nicht interessiert. Nein, ich gehe dann vielleicht aus dem Gottesdienst raus und denke mir, oh, es war schön, dass ich dem was Gutes tun konnte. War schön, dass ich, keine Ahnung, whatever, abstruses Beispiel, vielleicht dem Prediger sage, oh, hat mich angesprochen. Auch wenn es sich vielleicht nicht, brauche ich nicht. Also keine Sorge, ist jetzt nicht eigennützig an der Stelle, überhaupt gar nicht. Ja. Aber vielleicht gehe ich ja dann aus dem Gottesdienst und habe gemerkt, wow, da hat Gott mich gebraucht. Ich habe einfach mal jemandem zugehört, habe dem was Gutes getan. Ich bin nicht gegangen, um irgendwie was selber zu bekommen oder um selber erfüllt zu werden. So kann Liebe in der Gemeinde praktisch aussehen. Und ich womöglich sogar, wenn die anderen nicht anwesend bin, ja, sogar mich beherrsche und nicht negativ über sie rede, ja, dass ich dann, keine Ahnung, daheim dann anfange zu reden, oh meine Güte, der geht mir so auf den Zeiger. Sondern, dass ich vielleicht daheim für die Person bete. Übrigens, kleiner Tipp, habe ich schon mal erlebt, ja, es ist unendlich schwierig, über jemand anders zu fluchen, ihm Schlechtes zu wünschen oder mich über ihn zu ärgern, wenn ich gleichzeitig für ihn bete. Super herausfordernd. Könnt ihr gerne mal ausprobieren. Ja? Ich habe es nicht hinbekommen. Ja? Deshalb, Geheimtipp, ja? Geht zum Weinstock und lasst euch von ihm inspirieren und lasst ihn in euch wirken und dann kommt auf einmal Frucht, die die Gemeinde hier verändert, ja? die den Ort verändert, die Nachbarschaft verändert, die ganze Welt verändern kann. Ich habe für euch ganz am Schluss einfach meine drei Punkte noch mal kurz zusammengefasst. Ja, letzte Folie bitte. Genau. Das Allerwichtigste ist, zu erkennen seine Liebe und zu verstehen, wie tief seine Liebe ist. Zu verstehen, dass diese Liebe lebensverändernd sein kann. Das Zweite ist, diese Frucht des Geistes ist keine Leistung, die wir erfüllen müssen, sondern sie ist ein Resultat dann, wenn wir am Weinstock bleiben, wenn wir uns auf ihn fokussieren, wenn wir an ihm dranbleiben und wenn wir ihn in uns wirken lassen. Und dann kann diese Liebe die Welt verändern, wie bei der Corrie ten Boom oder in Indien, oder sie kann unsere Gemeinde verändern. Vater, ich danke dir, dass du uns so unendlich geliebt hast, dass es uns unser Leben verändern kann. Ich danke, dass deine Liebe stärker ist als alle Dunkelheit. Vater, ich danke dir, dass du von uns nichts als Gegenleistung erwartest. Und ich möchte dich bitten, dass wir an dir dranbleiben. Ich möchte dich bitten, dass du in unserem Leben Frucht bringst. Und ich möchte dich bitten, dass du unser Umfeld durch uns veränderst. Ich möchte dich bitten, dass dein Heiliger Geist in uns wirkt und deine Liebe in unserem Leben sichtbar wird. Amen.